Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Ansgar Knipschild und das ist ID, Industrieversicherung Digital. Und mit dabei ist heute mein Kollege Hartmut May. Hallo Hartmut.
Hallo zusammen.
Wir wollen uns heute über das Thema Data-Driven Decisions unterhalten, am Beispiel von Cyberrisiken. Und dazu möchte ich unseren heutigen Gast im Podcast ganz herzlich begrüßen. Herzlich willkommen, Thomas Droberg von Marsch.
Hallo zusammen.
Thomas, schön, dass du heute mit dabei bist. Kannst du dich bitte mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einmal kurz vorstellen, bitte?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Thomas Droberg. Ich bin bei Marsch seit Mitte 2020 tätig und verantworte bei uns den Bereich Cyberversicherung in einer etwas größeren Einheit, die sich CyRIS nennt. CyRIS steht für Cyber Risk Insurance and Security Solutions. Bisschen sperrig, deshalb kurz und knackig CyRIS. Wir beschäftigen uns tatsächlich sehr ganzheitlich mit den Cyberrisiken unserer Kunden. Also wir gucken, steigen sehr früh in den Prozess ein, versuchen unsere Kunden dabei zu beraten, wie das betriebswirtschaftliche Risiko aussieht, wie Risiken zu quantifizieren sind, wie sie erstmal zu identifizieren sind. Gucken uns aber auch das technisch-organisatorische Risiko an, begleiten die Kunden dann, sofern eine Cyberversicherung von Interesse ist, auch beim Platzierungsprozess. Und übernehmen dann, last but not least, klopfen auf Holz. Das ist nicht so oft passiert, aber ab und zu kommt es ja dann doch auch zum Schadenfall. Und auch den haben wir natürlich dann mit auf dem Schirm und versuchen, sowohl im Cyber-Incident-Bereich als auch im Claims-Management zu unterstützen. Das mache ich jetzt bei Marsch seit guten 4 Jahren. Davor habe ich das schon 10 Jahre bei einem anderen Unternehmen gemacht. Und davor habe ich irgendwann mal Jura studiert, also komme nicht aus dem IT-Bereich, sondern eher aus dem juristischen Kontext.
Oh, da müssen wir ja aufpassen, aber perfekter Übergang zum Hartmut.
Genau. Ja, zunächst erstmal das, Thomas, das hört sich super an für mich. Wir beide haben da ein verbindendes Glied miteinander, das finde ich toll. Aber jetzt lass uns direkt mal losgehen und starten zu dem, was euch eigentlich den ganzen Tag von morgens bis abends so beschäftigt. Und da interessiert mich Digitalisierung auch außerhalb der Industrieversicherung, also auf Kundenseite. Die schreitet ja nun wirklich sehr schnell voran. Und mich würde mal interessieren, wie die Auswirkungen diesbezüglich auf den Cyberversicherungsmarkt sind. Also ich denke mal an, dass die Risikoprofile sich natürlich ständig verändern und damit dann eben auch die Antwort der Versicherer sich ändert und wahrscheinlich dann auch, wie der Makler damit umgeht. Das würde mich mal interessieren.
Absolut, ja, gute Frage. Also ich glaube, die Transformation sehen wir natürlich schon seit einiger Zeit oder schon sehr lange. Wie du gerade gesagt hast, unsere Kunden werden zunehmend digitaler, vernetzen sich stärker miteinander oder auch im eigenen Konzern. Und damit verschieben sich natürlich auch ein Stück weit die Risiken. Ja, also ich will gar nicht so weit gehen und sagen, dass andere Risiken hier weniger Relevanz bekommen. Aber ich glaube, wenn man auf den Zeitstrahl guckt, wo waren wir vor einigen Jahren, wo sind wir jetzt, dann muss ich schon sagen, dass ich, wenn ich mal so 10 Jahre zurückgucke, da habe ich schon sehr viele Diskussionen mit Kunden darüber führen müssen, was ist das denn jetzt für ein Coup, den sich die Versicherungsbranche da ausgedacht hat? So, jetzt kommt hier irgendwie mit Cyberversicherungen ums Eck. Das ist ein Thema, es kommt irgendwie aus den USA. Das wird doch in Deutschland eh nie fliegen. So, ich erinnere mich an so Aussagen 2012. Da hieß es dann irgendwie so, ach ja, Sony PlayStation Network war damals offline. So, ach, das ist so weit weg. Das sind so Situationen, die werden wir hier in Europa gar nicht erleben. Und das hat dann irgendwann so ein Umdenken gebracht. Ne? Natürlich, und das ist, glaube ich, ganz klar, sehen wir unterschiedliche Risikoprofile auf Kundenseite. Und da gibt es Kunden, die haben einen wahnsinnig starken Bedarf, auch nach einer Cyberversicherung vielleicht. Es gibt andere, die sehen den Bedarf eher weniger. Für die ist eine gute Investition eher in IT-Sicherheit oder IT-Infrastruktur, die noch gestärkt werden kann. Und das ist halt ein wahnsinnig komplexes, schwieriges Bild. Aber man kann sagen, dass diese Diskussionen, die wir vor einigen Jahren geführt haben, die führen wir nicht mehr. Also das Thema Cyber ist in den Köpfen der Managements oder der Boardmitglieder, der Boards angekommen. Cyber zählt sicherlich zu den Top 3 Risiken. Das zeigen zahlreiche Risikostatistiken der großen Versicherer, das zeigen die Marktreports der Maklerhäuser, und das zeigt aber auch einfach die Presse, die wir aufschlagen. Ja, das heißt irgendwie, wenn wir gucken und die großen Ransomware-Wellen, die wir gesehen haben mit WannaCry, Petya, die gezeigt haben, wie groß unsere Abhängigkeiten da doch dann tatsächlich sind, da sehen wir aber auch, wenn wir in die Lieferketten-Thematik gucken, ja, jüngstes Beispiel CrowdStrike, das uns alle nochmal so ein bisschen hat zittern lassen, und Cyber ist da halt einfach in aller Munde und ja, gar nicht negativ gemeint, aber da macht die Presse natürlich auch eine gute Werbung für uns. Und das Thema per se ist natürlich sehr dynamisch. Also das heißt, wir sehen natürlich auch im Cyber-Kontext keinen Stillstand. Ja, das heißt, während wir, als wir angefangen haben, darüber diskutiert haben und gesagt haben, Mensch, brauchen wir überhaupt eine Cloud-Lösung in unseren Deckungen, sehen wir natürlich jetzt, kein Kunde kauft eine Cyberversicherung, die nicht auch eine Cloud-Lösung enthält, weil nahezu 100% der Kunden ihre Daten entweder in der Cloud haben oder auf dem Weg sind, sie dorthin zu bringen. So ein Stück weit sehe ich dasselbe Thema jetzt mit KI vielleicht kommen. Ja, also das ist auch so, man will die Büchse da gar nicht öffnen an der Stelle der Diskussion, aber so vielleicht ist ja auch KI in einem guten Wording jetzt schon versichert, aber es ist so ein bisschen silent vielleicht. So, wir sehen erste Versicherer kommen mit Endorsements, die dahin gehen. Und das ist natürlich was unsere Kunden stark beschäftigt. Ja, also dass das Thema Relevanz hat, ist, glaube ich, jetzt allen klar. Und jetzt geht es einfach darum, selbst für sich zu identifizieren, wo habe ich denn meine Vulnerabilitäten, wo bin ich angreifbar, wo bin ich vielleicht ein Stück weit verletzbar und wie kann ich das gut absichern, entweder technisch oder dann halt eben auch durch eine Versicherungslösung.
Super, Thomas, vielen Dank. Was mich nochmal so interessieren würde, und du hast ja so ein paar Sachen schon angemerkt, wie zum Beispiel CrowdStrike, so das letzte große Ereignis, was, glaube ich, dem einen oder anderen Versicherer auch so ein bisschen Schiffe hat über den Rücken laufen lassen, was die Risikoaggregate in den jeweiligen Portfolien anbelangt. Seht ihr, und wir hören das immer nur, das ist immer anecdotal, seht ihr, ihr seid ja wesentlich näher dran, dass Versicherer diesbezüglich dann in der Regel sofort immer auf eher Ausschlüsse umschalten, oder seht ihr auch eigentlich das Gegenteil, dass Versicherer vielleicht auf die Idee kommen, diesbezüglich sich zu öffnen und eher positiv weitere Deckungsmöglichkeiten oder Erweiterungen mit reinkommen? Wie dynamisch ist da der Markt? Was beobachtet ihr da?
Guter Punkt. Also der ist natürlich wahnsinnig dynamisch, ne? Und ich glaube mal, das kann man schon sagen, die große Sorge der Versicherer ist natürlich einfach das große Kumul. So, das ist das, wovor alle Angst haben. Ja? Dieser eine Schaden, der das Buch abräumt und alle machen die Bücher zu. Und das muss man ihnen auch, glaube ich, eingestehen, dass wir das gut schützen müssen. So. Also insofern, ja, wir sehen natürlich in gewisser Art und Weise, und das war schon eine erste Reaktion, als diese ersten, in dieser ersten Marktwelle, als alle Versicherer wollten ein Stück vom Kuchen abhaben, haben auch viele unsinnige Dinge gemacht, dann kam auf einmal WannaCry, Petya, um die großen Schäden, und auf einmal sind alle drei Schritte zurückgegangen. Das kam sehr schnell. Ja, also das kam aus meiner Sicht, da haben wir gesehen, viele Versicherer haben gezuckt, da wurde sehr stark saniert, SBs wurden angehoben, Prämien wurden angehoben, Deckungen wurden mit Ransomware, Sublimiten beschränkt, und man hat angefangen, Underwriting zu betreiben. Und ich glaube, das ist so der Kernpunkt, dass man jetzt an so einem Punkt ist, wo man sagt, wir haben das Know-how auf Versichererseite größtenteils aufgebaut. Wir können schlechte Risiken von guten Risiken unterscheiden. Und das lässt uns nicht mehr so stark zucken. CrowdStrike ist jetzt so ein ganz schönes Beispiel, wie ich finde, weil da sehen wir aktuell, ich will nicht sagen nichts, aber wir sehen natürlich auch Schadenfälle, aber wir sehen die wenigsten Versicherer jetzt irgendwie nervös zucken. Natürlich wird das in Renewal-Gesprächen auch mal angebracht und so, ja, da müssen wir gucken, was da kommt und wie es kommt, und wir beobachten unsere Schäden natürlich sehr eng und sind da nah dran. Aber im Ergebnis kann man, glaube ich, sagen, das hat jetzt keinen so richtig in die Ecke gedrückt, dass die Versicherer gesagt haben, oh, da müssen wir jetzt sofort wieder einen Ausschluss aufnehmen, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben gesehen, ein gutes Cyberwording hätte CrowdStrike auch gedeckt. Ja, und ja, so groß sind die Schäden nicht, weil viele Kunden mittlerweile, die versichert sind, in der Lage waren, auch schnell zu recovern. Ja, und dann wird es für den Versicherer auch wieder tragbarer, das Risiko.
Haben wir gerade gehört, die Versicherungsnehmer, die Wirtschaft wird immer digitaler, Digitalisierung schreitet voran, Cyber wird ein immer größeres Thema. Unser Podcast heißt Industrieversicherung digital, wo man mit Versicherungen sowohl die Versicherer als auch die Maklerseite gemeint sind. Führt mich zu der Frage, wie digital ist denn die Cybersparte, also die Versicherungs- und Maklerseite an der Seite eigentlich, oder anders gefragt, wie digital sind die Prozesse? Die Eindrücke vom letzten GVNB-Symposium habe ich noch so im Kopf. Alle schreien nach Digitalisierung, auch die Kunden, eigentlich alle Marktteilnehmer. Ist es so, dass durch den starken digitalen Aspekt im Cyberbereich auch hier die Sparte digitaler ist als vielleicht die anderen Industriesparten? Wie ist da so euer Eindruck, Thomas?
Ja, also ich würde mal so ein bisschen unterscheiden. Wir sehen natürlich unterschiedliche Aspekte, ne? Also wenn wir jetzt aufs Underwriting gucken, drängt sich so eine Digitalisierung natürlich stark auf. Ja, wir kommen hier im Cyber-Kontext so aus dem Land der 1000 Fragebögen. Ja, also wenn ich da so drüber nachdenke, was wir unseren Kunden da in den letzten Jahren angetan haben, da wurden dann irgendwelche also gefühlt wurde ein Stück Papier, also jetzt überspitze ich, ne, aber wurde ein Stück Papier eingescannt, dann wurde das dem Kunden digital per Mail geschickt, ja, dann waren wir schon mal wahnsinnig digital. Der Kunde hat es dann ausgedruckt, per Hand ausgefüllt, unterschrieben, wieder eingescannt und der Versicherer hat es dann irgendwie per Hand in den Rater übertragen. Also ihr seht, ich übertreibe ein bisschen, aber das ist ja so ein Stück weit, wo wir irgendwie herkommen. Und da sieht man natürlich auch ein sehr starke Möglichkeiten zu digitalisieren. Ja, also ich kann so einen Fragebogen in Form Nummer 1 erstmal digitalisieren, nämlich schon mal muss ich den nicht mehr ausdrucken, per PDF und per Hand befüllen. So, das ist schon mal das Einfachste, was ich tun kann. Das kann ich vielleicht noch adaptiv machen, ja, dass so ein Fragebogen ein unterschiedliches Fragenset hat für unterschiedliche Größen. Ich kann natürlich das Ganze dann im nächsten Jahr updaten. Das heißt, der Kunde muss das nicht jedes Jahr neu ausfüllen, sondern ich erleichtere den Prozess da auf Kundenseite. Ja. Versicherer können so die Antworten leichter in ihre Rater übertragen. Man wird effizienter. Ich kann das Ganze vielleicht auch mal so ein bisschen nach vorne gedacht, ja auch mit einer, jetzt auch wieder ein großes Wort, mit einer KI auswerten lassen. Ja. Ich muss vielleicht am Ende natürlich als Underwriter drüber gucken, was die KI da so macht. Aber natürlich habe ich Möglichkeiten, relativ schnell und sei es mit einem Excel-Makro, so ein Ding mal schneller zu durchforsten und nach Red Flags zu suchen. Und damit wird der Prozess schneller, für den Kunden besser, für uns besser, für den Versicherer ja auch effizienter. Und da kann ich Prozesse verschlanken und vereinfachen. Und im Übrigen nutzen Versicherer ja auch ohnehin seit einiger Zeit Open Perimeter Scans, also diese Outside-In-Scans, mit denen sie quasi einen Kunden von außen betrachten. Ist ja in gewisser Art und Weise schon digitales Underwriting, was da stattfindet. Ja. Versicherer bieten auch jetzt in Ansätzen Inside-Out-Scans an, also nicht Inside-Out, aber Inside-Scans an. Also wenn der Kunde bereit ist, salopp gesagt, die Hose runterzulassen und zu sagen, lieber Versicherer, ich lasse dich in mein Netzwerk, dann kannst du scannen, dann kriegst du vielleicht noch bessere Konditionen. Und vielleicht kommen wir hier natürlich bald noch in ganz andere Sphären. Ideen sind da, glaube ich, genug da und auch Optionen sind da genug da. Ich glaube aber, da unterscheiden wir uns gar nicht so sehr jetzt im Cyber-Kontext. Wir haben natürlich immer so ein bisschen so diesen Druck vielleicht auch, dass wir als Branche im Cyber-Kontext noch digitaler und besser sind. Aber ich glaube, da sind wir gar nicht so viel anders als andere Branchen. Wenn man auf die anderen Bereiche guckt, fällt jetzt noch irgendwie Schadenentwicklung oder Schadenabwicklung ein. Da muss ich sagen, da ist ja so ein bisschen die Natur der Sache. Der Kunde ist erstmal offline, ne? Also im Standardschadenfall. Da ist natürlich eine digitale Abarbeitung dieser Themen immer schwieriger. Ja, da sind wir häufig erstmal am Telefon, im Call und auf dem Weg dahin, den Kunden wieder digitaler zu machen. Was man da natürlich sehr stark vorantreiben kann und meines Erachtens auch tun muss, ist die Auswertung der Schadendaten. Also, weil das natürlich sowas ist, davon lernen die Versicherer, davon lernt die Branche, davon können unsere Kunden Nutzen ziehen, wenn sie sehen, was waren denn die Einfallstore? Ist es denn wirklich so wichtig, dass ich MFA habe? Klammer auf, ja, das hat sich in der Vergangenheit gezeigt. Damit kann ich, wenn ich das vernünftig implementiert habe, sehr viele Schäden von mir fernhalten. Aber ist denn alles das, was da in so einem 20-Seiten-Fragebogen steht, wirklich von Relevanz? Oder wo sind denn wirklich die Painpoints? Also diese Auswertung, ich glaube, da können wir besser werden, Lessons learned noch besser rausziehen. Aber das ist natürlich auch so ein Stück weit der Natur der Sache geschuldet. Als junges Produkt sammeln wir diese Daten natürlich erst, ja. Und die Datenlage wird besser und damit sind natürlich auch die Möglichkeiten der Auswertung besser. Genau. Und last but not least, vielleicht, wenn man so Richtung Vertrieb schaut, auch da würde ich sagen, ist die Lage noch ausbaufähig. Natürlich sehen wir auch hier, es gibt Plattformen, so analog Check24, ne, die, auf denen ich meine Angebote einholen kann. Aber machen wir uns nichts vor, das ist natürlich auch sehr stark segmentabhängig. Ja, ich kann dann mit wenig Fragen, vielleicht sogar dunkel verarbeitet, einen binding Code bekommen. Aber funktioniert das für ein 250 Milliarden Euro Umsatz großes DAX-Unternehmen? Nein, funktioniert natürlich nicht. Also das funktioniert für die Kleinen. Wir dürfen da, glaube ich, auch nicht vergessen, Cyber ist natürlich auch ein sehr komplexes und beratungsintensives Produkt. Und wenn ich jetzt so in meinen Marschkosmos gucke, dann sind, glaube ich, unsere Vertriebler schon im Vergleich zu vielen, vielen anderen Maklern, die auf dem Markt rumrennen, sehr, sehr gut geschult und sehr tief in diesen ganzen Spezialthemen drin. Aber auch die kommen natürlich irgendwann in so einem Kundengespräch an so einem Punkt, wo die sagen, so jetzt hole ich mir halt die Jungs von Cyrus und Mädels dazu. Ja, und warum? Weil wir da halt eine sehr qualifizierte, fachlich gute, ausgebildete, diverse Abteilung haben. Wir haben ITler, wir haben Betriebswirte, wir haben Versicherungsexperten. Und auch wir maßen uns nicht an, dass jeder aus Team Cyrus ein Experte ist, einen Kunden im Bereich Healthcare in Cyber einzudecken oder im Bereich Power and Energy, weil es halt eben so komplex ist. Ja. Und am Ende des Tages gilt es ja immer, so meine Sicht zumindest, mögen andere Makler auch anders sehen, aber die Stakeholder im Unternehmen von der Sinnhaftigkeit der Lösung, hier Cyberversicherung zu überzeugen, da wo sie aber halt eben auch nur sinnhaft ist. Und genau diese Sinnhaftigkeit ist dann halt am Ende die Frage und die führt den Kunden halt immer dahin. Und das ist halt das, was wir sehr häufig im Markt sehen. Und das ist jetzt auch da überhaupt kein irgendwie Fingerpointing oder so, aber das ist einfach die Realität aktuell. Viele Kunden laufen rum. Dann holt irgendein Broker einen Benchmark ein. Das hilft aber dann so richtig nicht weiter, ja? Weil wenn alle anderen, die einen Benchmark eingeholt haben, auch keine Ahnung hatten von ihrem Cyberrisiko, dann habe ich halt so einen Folgefehler, den ich mitziehe. Und das ist halt so das, wo wir sehen, da kann man natürlich gut beraten, da kommen wir rein. Und das kann ich dann natürlich am Ende auch idealerweise digital machen. Und da kommen natürlich dann auch Plattformen rein, wie vielleicht so Blue Eye oder so, ja. Also was wir dann halt eben vorantreiben, wo wir sagen, da können wir den Kunden gut mit unterstützen, eben das Risiko auch transparenter machen am Ende des Tages.
Bevor wir zu Blue Eye kommen, noch eine Nachfrage, Thomas. Ich, das ist eine subjektive Wahrnehmung, sehe so am Markt, das ist ja gerade von den großen DAX-Konzernen, großen, schweren Risiken sozusagen gesprochen. Carrier, Versicherer bereit sind, beginnt mit 10 Millionen Umsatz, Kundengröße, 50 Millionen Umsatz, digital, teilweise sogar dunkel, zu underwriten. Die Grenze verschiebt sich so sukzessive so ein bisschen nach oben. Ich habe schon von einigen gehört, ja, die überlegen auch jenseits der 50 Millionen Umsatzgröße bei Kunden mit relativ wenig Fragebögen plus vielleicht einem digitalen Check outside-in das zu machen. Ich glaube, das hat auch einfach damit zu tun, dass natürlich Prämienhöhe und Kosten, die damit verursacht sind, natürlich auch irgendwo in Einklang. Siehst du auch so einen gewissen Trend, dass dieses, was eigentlich nur im Kleinen, falls aus dem Gewerbegeschäft kommenden, durchaus auch so in diese mittleren Bereiche so ein bisschen reingeht, auch im Cyberbereich? Oder sagst du, nee, ab einer gewissen Grenze, ich nehme jetzt mal eine Zahl, 100 Millionen Umsatz beim Kunden, dann hat das eine Größe und eine Komplexität, da ist eigentlich eine digitale Neugeschäftsstrecke per se auszuschließen. Ne? Ich meine, es gibt immer ein paar Kriterien, wo es sowieso branchenbedingt oder wie auch immer natürlich ein Cut-off gibt, aber wie ist da so deine Meinung?
Ja, ich glaube, das ist genau dieser Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Das ist so ein bisschen unsere Datenlage, die halt besser wird, ne? Die ermöglicht uns ein Stück weit oder was heißt uns, aber die ermöglicht den Versicherern ein Stück weit besser auf die Risiken zu schauen und da halt einfach in einer gewissen Art und Weise zu sagen, wenn ein Risiko in dieser Größenordnung in der und der Branche folgende, nennen Sie mal, weil wir sie häufig so nennen, Marsh Key Controls hat, dann kann ich das vielleicht, wenn ich da noch so einen Outside-In-Scan laufen lasse, versichern. Das kann ich dann machen. Ja, wir sehen, im SMI-Bereich ist ja sehr viel Portfolio-Underwriting. Also da gucken die Versicherer gar nicht aufs einzelne Risiko. Die gucken, ist das Portfolio irgendwie rentabel, es gut läuft mit den drei Key-Controls, die ich da abfrage. Und dann macht man halt weiter. Ja, und irgendwann lernt man vielleicht wieder dazu, weil sich Schadentrends oder Angriffsvektoren ändern. Also ich sehe da schon, ich glaube, dass unsere Aufgabe als Marsch am Ende des Tages ist, die Lösung dem Kunden transparent zu machen. Ich glaube, das ist in einer gewissen Größenordnung, werde ich das nicht mit drei Fragen und digital hinbekommen, sondern da werde ich mehr Insights bekommen, wenn ich meinem Gegenüber mal in die Augen gucke und feststelle, wie tickt der denn so? Ja, weil so ein Fragebogen oder eine digitale Lösung halt häufig sehr binär sind. Und dann gibt es halt ja oder nein, aber häufig liegt die Wahrheit ja so ein bisschen im Graubereich dazwischen. Und diese Schärfe, die kriege ich halt nur, wenn ich in den persönlichen Austausch mit dem Kunden gehe. Aber das heißt ja nicht, dass der Kunde vielleicht eine schlechtere Lösung auch auf einem einfacheren Weg bekommen kann. Und dann ist es am Ende des Tages eine Kundenentscheidung zu sagen, mache ich mit 3 Fragen den einfachen Weg oder habe ich vielleicht doch noch Lust, mich durch den 20-Seiten-Fragebogen zu kämpfen oder einen Risikodialog zu führen oder mit dem Versicherer und dem Makler ins Gespräch zu gehen, kriege dafür aber eine deutlich bessere Lösung mit besseren Limits, mit einem niedrigeren Preis, mit, ja, und das ist so ein bisschen, das ist, glaube ich, unsere Aufgabe als Makler, das transparent zu machen. Du kriegst eine Lösung, die kriegen mittlerweile relativ viele, weil auch viele besser geworden sind, aber da gibt es dann eine Abstufung. Ne? Und so ist ja so ein bisschen auch, wie diese Plattformen laufen. Ne? Ich kann auch eine BU-Versicherung ohne Fragen bekommen, aber die ist dann vielleicht nicht so gut. Also wenn ich dem Versicherer sage, dass ich schon mal Rückenschmerzen hatte und was ich noch alles hatte. Also keine Ahnung, so um das mal so ein bisschen darüber zu bringen.
Ja, Thomas, erstmal herzlichen Dank. Das war ja ein schöner Durchritt durch die gesamte Bandbreite der Segmente im Cyberversicherungsbereich. Auch ein Durchritt durch die Digitalisierung in dem Bereich, wo sich manche eher rudimentäre Versuche auf Effizienz fokussieren und die weiter fortgeschrittenen eigentlich auf Risk Insights fokussieren, indem man die Evaluierung von Cyberrisiken anders darstellt, mit Zuhilfenahme von KI etc. Nun gibt es natürlich diesbezüglich eine ganze Menge Plattformen, die das bieten, teilweise auf der MGA-Seite, teilweise auf der reinen SaaS-Seite, wo also technische Anbieter dies anbieten, CyberRight, Coalition, was weiß ich, früher Cover, dann Cowbell und wie sie alle heißen. Ne? Auch da findet ja gerade eine Konsolidierung statt. Für mich interessant ist, du hast gerade ein Stichwort genannt und da wollte ich nochmal so ein bisschen näher drauf reinkommen. Das ist eigentlich Blue Eye, weil ihr habt ja wohl, so wie mir zu Ohren gekommen ist, bei Marsh eine eigene Plattform entwickelt, die also über KI und eine Vielzahl von Daten hier Cyberrisiken und ganz viele andere Risiken, aber eben auch Cyberrisiken evaluiert. Erklär uns doch mal genau, wie das funktioniert und an welche Stakeholder sich diese Lösung richtet, ob sie sich an den Endkunden richtet oder ob sie sich an den Versicherer richtet, dass ihr wie ein Pre-Underwriting unternehmt etc. Das würde mich mal interessieren.
Mhm. Ja, gerne. Also ich glaube, wichtig, du hast es gerade auch schon gesagt, das vielleicht vorweg, wenn ich jetzt über Blue Eye spreche, ich spreche natürlich sehr stark über Blue Eye im Cyber-Kontext. Also Blue Eye nutzen wir tatsächlich bei Marsh auch für andere Lines, also im Property-Bereich zum Beispiel. Meine Sicht ist hier natürlich sehr stark auf Cyber limitiert. Also das vielleicht vorweg, wenn ich hier über Blue Eye spreche, immer der Cyber-Bereich gemeint. Die Plattform richtet sich sehr stark an unsere Kunden. Also der Kunde hat, glaube ich, den größten Benefit, wobei, und das ist, glaube ich, dann, wo es auch interessant wird, der Nutzen am Ende schon auch für den Versicherer und auch uns selbst als Marsh gegeben ist. Ja, also, um da vielleicht mal auszuholen, das ist das, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, man muss ja in Schritt 1 sagen, dass die Berechnung dieser finanziellen Schäden, das habe ich ja vorhin eingangs gesagt, dieser betriebswirtschaftliche Cyberschaden, was ist überhaupt das Risikoinventar und wie teuer kann es für den Kunden werden? Der ist ja am Ende des Tages von entscheidender Bedeutung für jedwede Entscheidungsfindung im Kontext Cyberrisikomanagement. Möchte ich eine Cyberversicherung haben? Möchte ich irgendwie mein Budget irgendwo investieren oder was auch immer? Und wir haben immer diese Herausforderung im Cyber-Kontext, dass wir sowohl in der Frequency als auch in der Severity, also sowohl in der Frequenz als auch in der Schadenhöhe, sehr hoch und stark unterwegs sind. Und das führt halt dazu, dass viele unserer Unternehmen oder unserer Kunden sich damit schwer tun, Prioritäten zu setzen, wie sie Investitionen im Cyber-Risikokontext tätigen sollen. Dass sie sich schwer damit tun, Effektivitäten oder Effizienzen bei den bereits implementierten Maßnahmen zu messen, dass sie sich schwer damit tun, geeignete Daten oder Analysetools zu ermitteln und am Ende des Tages einfach die richtige Lösung für den Risikotransfer zu entwickeln. Und da vielleicht, also die Versicherungslösung, über die ich natürlich immer, also ich habe vorhin gesagt, ich verantworte den Bereich Cyberversicherung bei Marsh. Ja, und es gibt ja auch noch die eben anderen Bereiche. Ich freue mich natürlich, wenn ein Kunde kommt und sagt, ich möchte eine Cyberversicherung abschließen. Ich bin aber auch ganz ehrlich, Das muss nicht immer der beste Return on Investment sein. Ja, das muss nicht die eine Lösung sein, dass die Versicherung für den Kunden passt. Vielleicht ist es eine andere Maßnahme. Vielleicht ist es die Einführung eines Krisennotfallplans, der noch nicht besteht oder so. Und damit tun sich unsere Kunden wahnsinnig schwer. Und dann ist es halt eben gleichzeitig für viele unserer Kunden eine wahnsinnig große Herausforderung, mit den Stakeholdern auch im eigenen Konzern über die gleichen leicht verständlichen Begriffe zu diskutieren. Also, ne, weil dann kommt halt irgendwie der CISO, der spricht irgendwie in seinem, ne, mal Fachchinesisch und verwendet da ganz viele Abkürzungen. Der kommt der CFO, der hat wieder was anderes. Dann kommt der Versicherungsmensch, der hört immer nur das, was ich ihm zur Cyberversicherung erzähle. Und das alles so ein bisschen zu streamlinen, zu konsolidieren und zu sagen, so, worüber reden wir denn? Da kommt Blue Eye rein, aus meiner Sicht. Ja, und das ist dann unser Weg, Marschweg. Am Ende unsere Daten, die wir natürlich sammeln, die wir, wo wir glauben, dass sie eine gute Qualität haben, unsere Fachkenntnisse, unsere Modelle zur Risikoquantifizierung, was unser Advisory-Team den ganzen lieben langen Tag macht, dann über eine interaktive, ansprechende Plattform für den Kunden zur Verfügung zu stellen. Zu sagen, lieber Kunde, hier kriegst du deinen Output, hier kriegst du deinen Benefit. Und der Benefit ist dann am Ende des Tages für den Kunden, dass er einfach, ich sag's jetzt mal so ganz erlaubt, er kriegt ein paar Dashboards und sieht auf seinem Dashboard, ach guck mal, das ermöglicht mir die Art, den Schweregrad und die Wahrscheinlichkeit von Cyberbedrohungen für mein Unternehmen zu verstehen und das auch zu quantifizieren, mit Zahlen hinterlegt zu sehen. Ich kann Kosten verschiedener Cyber-Ereignisszenarien berechnen. Was wird mich das kosten, wenn XY passiert? Ich kann sehen, was wäre, wenn Modellierung? Wie wirkt sich das aus, wenn ich meinen SB erhöhe? Wie wirkt sich das aus, wenn ich einen Krisennotfallplan implementiere, wenn ich gewisse Geschäftsentscheidungen treffe und wie beeinflussen die mein Risikoprofil? Und dabei hilft Blue Eye dann am Ende des Tages einfach, so mal ganz knackig zusammengefasst, eine sehr technische Risikodiskussion, die wir mit dem Kunden führen, so ein Stück weit zu einer finanziellen Diskussion zu übersetzen. Das heißt, wir übersetzen den technischen Part hin zu einer Diskussion, die wir mit einem CFO, mit dem Management führen können, wo wir ganz simpel sagen können, folgende Option habt ihr. Ihr könnt das machen, ihr könnt das machen, ihr könnt das machen. Folgende Benefits oder folgenden Impact hat das Ganze auf euer Risiko. Und ich glaube, das macht es für den Kunden sehr interessant. Und das macht es aber am Ende natürlich auch für den Versicherer interessant. Ne? Das, also will ich gar nicht verheimlichen, weil der Versicherer natürlich einen Benefit hat, wenn er einen Kunden versichert, der sein Risiko kennt. Und das macht es natürlich auch für uns einfacher, ein Risiko zu platzieren, wenn wir einen Kunden haben, der weiß, wie er da aufgestellt ist. Also ich glaube, das sind dann sehr vielschichtige Benefits, aber der große Benefit ist sicherlich da für den Kunden, der halt häufig mit wenig Sicht fährt. Das muss man einfach so sagen. Das ist unsere Wahrnehmung im Markt und das ist gar kein, also damit will ich auch gar nicht unseren Kunden was Böses. Viele würden das, glaube ich, auch bestätigen. Viele sind da im Cyber-Kontext noch nicht mit der klaren Sicht unterwegs, wie sie sie im Bereich Property oder in anderen Bereichen haben. Das ist noch so ein bisschen, da muss man noch mal zwischendurch das Fernlicht anschalten, um genau zu sehen, was ist denn da mein Risiko.
Das würde mich auch noch mal zu der Frage kommen lassen, Thomas, mit welchen Daten arbeitet ihr da genau? Sind das primär die vom Kunden bereitgestellten Daten zum Unternehmen, also zur IT-Infrastruktur, zu den möglichen Losses, die entstehen können, etc. oder greift ihr auf eigene Daten zurück, vielleicht auch sogar auf Daten von Drittparteien, die vielleicht Branchen KPIs haben und ähnliches? Kannst du da noch einen kleinen Einblick geben, ja, auf welches Datenmaterial ihr da zurückgreift?
Genau, also das ist sehr umfangreich gespeist, die Plattform. Also da sind natürlich unsere eigenen Daten, die wir aus irgendwelchen Platzierungen haben, irgendwelche Schadendaten, die Marsh hat. Das können auch über unsere Gesellschaften wie Guy Carpenter sind vielleicht auch Daten vorhanden aus dem Rückbereich, Platzierungsdaten. Das sind hinzugekaufte Daten, aber auch die von Xywave, also zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob man so ausspricht, also das ehemalige Advisen oder Bitsight oder Security Scorecard, Searchlight. Da gehen veröffentlichte Reports, fließen damit rein, wie Ponemon-Studien oder halt eben auch öffentlich zugängliche Daten wie GDPR-Daten, Schadenfälle, öffentlich zugängliche Schadendaten. Also das wird sehr umfangreich gespeist und am Ende des Tages modelliert Blue Eye dann mit diesen Daten und aber auch, und das ist halt, glaube ich, so dann der wichtige Punkt, den Daten, die der Kunde zu seinen Risikoinfos eingibt, ja, also diesem ich nenne ihn jetzt mal digitalen Fragebogen, den er ausfüllt. So, und wenn man das jetzt mal so an einem Beispiel Betriebsunterbrechungsrisiko ausmacht. Ne? Also ich bin jetzt nicht, vielleicht auch nochmal explizit an der Stelle gesagt, ich habe nicht mitgewirkt an der Entwicklung von BlueEye. Ich habe den Algorithmus, der dahinter steht, nicht geschrieben und bin auch nicht der Aktuar, der da durch die Zahlen durchsteigt. Aber um es mal so an dem Beispiel zu machen, Betriebsunterbrechungsschaden, wir haben natürlich, der Kunde gibt ein, ich habe einen Revenue. Also ich habe irgendeinen gewissen Umsatz. Ich bin in der Industrie, in der Branche XY unterwegs. Ja, sagen wir mal, keine Ahnung, Chemiebranche. Ich habe einen gewissen RPO, RTO, also Recovery Point Objective, Recovery Time Objective. Also wie lange kann ich zurück wiederherstellen? Wie schnell will ich wiederhergestellt sein? Dann habe ich gewisse IT-Abhängigkeiten, die ich abfragen kann. Also welche Redundanzen gibt's? Was passiert, wenn ich offline gehe? Wie lange kann ich dann noch offline überleben? Wie schnell bin ich getroffen? Ich habe Operating Incomes. Und am Ende des Tages formt dann so ein Stück weit, das so verstehe ich, den Algorithmus dahinter, das Segment und die Industrie, also Größe des Kunden mit der Industrie, eine gewisse Klammer, die den Kunden irgendwo hinpackt, und dann kommen diese ganzen technischen Faktoren mit rein, die dann helfen, dieses Risiko runterzubrechen und zu sagen, wo komme ich da hin? Ich glaube, ganz wichtig an der Stelle, und das wird damit, glaube ich, auch schon klar, und das ist auch die Story, die wir dem Kunden erzählen, BlueEye ersetzt keine Tailor-Made-Modellierung, die ich durch ein persönliches Projekt machen kann. Also wenn ich da reingehe und mache ein Projekt mit Marsh Advisory oder mit irgendeinem anderen Dienstleister, will da jetzt gar nicht auf Marsh rumreiten, aber und sage, ich mache wirklich eine dezidierte Risikoidentifizierung, Quantifizierung, das kann BlueEye noch, vielleicht kommt das irgendwann, natürlich noch nicht ersetzen. Der Benefit ist eher da, das, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben viele Kunden, die ohne Sicht fahren. Und BlueEye ist so ein Stück weit das Fernlicht. Ja, ich helfe dem Kunden dabei, wieder Sicht reinzubringen. Und da ist halt eben der Kunde, der nicht kommt und sagt, ja, aber der Makler XY hat mir gesagt, alle Kunden in meinem Segment kaufen, mit meiner Umsatzgröße kaufen 50 Millionen. Die erste Frage, die wir stellen, ist, warum? Warum sagt er das? Ist das, weil die alle irgendwann mal 50 Millionen gekauft haben, als 50 Millionen noch billig waren? Ist das, also es gibt ja so viele Faktoren, die da reinspielen, warum kaufe ich 50 Millionen? Wenn der Markt gerade günstig ist, kaufe ich vielleicht ein bisschen mehr Kappa ein als Kunde. Wenn der Markt gerade teuer ist, habe ich vielleicht bewusst ein bisschen weniger. Ich habe andere SBs. Und da bringt BlueEye die Transparenz rein und hilft natürlich am Ende, ich weiß nicht, ich glaube, Ansgar, du hast vorhin gesagt, eine data-driven decision zu treffen. Ja, also wirklich zu sagen, ich stoche da nicht mehr im Dunkeln, ich treffe meine Kaufentscheidung nicht aus dem Bauch heraus, sondern ich habe eine Grundlage dahinter und die habe ich auch schwarz auf weiß, die kann ich ausdrucken, in meine Schublade legen, und wenn mein Management kommt und mich der Risikovorstand fragt, warum habt ihr das denn so gemacht, kann ich sagen, guck mal, wir haben das analysiert und das ist das Ergebnis und deshalb haben wir das gemacht. Und das ist, glaube ich, das lässt viele unserer Ansprechpartner besser schlafen und hilft uns natürlich auch weiter, die Risiken da präziser zu platzieren.
Thomas, erstmal herzlichen Dank. Das ist eine super spannende Darstellung gewesen. Jetzt waren wir natürlich beide zusammen auch bei dem Symposium anwesend. Du als Vortragender auf der Cyberseite, wir als ID, als Medienpartner des GVNW. Was mich interessieren würde auf dem GVNW ist ja auch dargestellt worden, die ADX-Plattform. Das heißt, die Plattform, die von Kunden, vom GVNW zusammen getragen wird, um Risikodaten in eine Plattform speisen zu können. Ihr als Marsh macht an dieser total wichtigen Initiative mit, finde ich super. Die Frage nochmal so ein bisschen jetzt konzentriert auf Cyberrisiken. Könntet ihr euch oder kannst du dir vorstellen, dass diese Daten, die dort von Kundenseite zur Verfügung gestellt werden, auch letzten Endes in BlueEye mit einfließen können? Wie habt ihr da Pläne? Habt ihr da schon Überlegungen diesbezüglich? Wie kann man sich das perspektivisch vorstellen, dass die Risikodaten, wie gesagt, aus ADX in BlueEye einfließen und dort gewisse Aussagen, Vorteile für Versicherungsnehmer, aber auch eben für vielleicht Makler und Versicherer bringen können?
Zunächst mal ein guter Punkt. Also digitale Lösungen bieten ja immer die Option, Schnittstellen zu bilden. Ne? Und als Marsh, du hast gerade gesagt, unterstützen wir das Vorhaben des GVNW da natürlich auch. Ein Stück weit muss ich da wahrscheinlich fast enttäuschen. Also inwiefern dann am Ende die Daten von A nach B gespielt werden können, ist vielleicht zum heutigen Zeitpunkt einfach noch ein Stück weit zu früh in der Diskussion, weil damit zum einen natürlich technische, aber auch rechtliche Fragestellungen vielleicht einhergehen und zumindest nach meinem Kenntnisstand RDX ja zum heutigen Zeitpunkt noch gar nicht so final steht. Also ich glaube, was man sagen kann, ist, wir unterstützen das Vorhaben und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, ohne dass ich jetzt die Details da an der Stelle kenne, wenn wir da natürlich über sehr generalistische Risikoinformationen sprechen und sich das der Informationsbedarf der Versicherer und so ja auch der Informationsbedarf, der in Blue Eye einfließt, sehr stark gerade konsolidiert. Also wir kommen ja weg aus diesem Land der 1000 Fragebögen hinzu. Eigentlich interessiert doch alle mehr oder weniger das Gleiche. Dann kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen, dass es da Möglichkeiten gibt, Schnittstellen zu bauen. Ja, das wird technisch möglich sein. Am Ende des Tages hängt es dann sicherlich von der konkreten Ausgestaltung ab. Und da würde ich jetzt sagen, sind wir jetzt vielleicht noch ein Stück weit zu früh. Aber da kommen wir dann gerne noch mal wieder, wenn Edix steht. Dann kommen wir noch mal und sprechen noch mal darüber, ob wir das denn irgendwie auch in und wie wir das dann auch in Blue Eye oder in unsere Marsch-Kosmos integrieren können.
Super, Thomas. Mit dem Bon mot von dir, das Land der 1000 Fragebögen. Damit möchte ich eigentlich ganz gerne dann auch zum Ende kommen. Das war's für diese Folge von ID, Industrieversicherung Digital. Also ich hoffe, ihr konntet alle wertvolle Einblicke gewinnen und vielleicht die eine oder andere Inspiration hier mitnehmen. Ein großes Dankeschön nochmal an dich, Thomas, und das gesamte Team von Marsch für das sehr spannende Gespräch und an euch, liebe Zuhörer, dass ihr bis zum Schluss mit dabei wart. Wie immer, falls euch die Folge gefallen hat, vergesst bitte nicht, uns eine Bewertung zu hinterlassen und den Podcast zu abonnieren. So verpasst ihr auch in Zukunft keine Folge mehr. Ihr findet uns außerdem auf den gängigen Social-Media-Plattformen und unserer ID-Webseite, wo wir uns immer über eure Kommentare und Anregungen freuen. In der nächsten Folge erwartet euch wieder sehr spannende Themen rund um die Digitalisierung unserer Lieblingsindustrie. Also bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon drauf. Mach's gut und bleibt inspiriert.
Danke, tschüss.
Ciao.